Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
So ist es, frohe Ostern.
Hallo und herzlich willkommen. Wenn du Ostereier versteckst, wie gehst du da vor?
Ja, ich liege dann meistens vorher auf der Erde, ja, und gucke nach oben und denke mir, wo kann man hier was verstecken, was man, wenn man steht, nicht sieht?
Du liegst auf der Erde.
Ja, ich plane natürlich vorher, bevor ich irgendwas sinnlos verstecke und es selber nicht wiederfinde.
Ja? Gut. Herzlich willkommen. Fröhliche Ostern.
Audienz beim Autopapst.
Hast du schon mal Ostereier im Auto versteckt?
Ich nicht, aber wohlmeinende Freunde. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, das Ei mit dem Eierlikör, mit der Eierlikörfüllung, das lag irgendwo im Bereich der Lüftungsdüsen der Heizung und wurde nicht gefunden.
Ja.
Den Rest kannst du dir vorstellen.
Und dann hat es gerochen und war eklig.
Entsetzlich, ja. Das floss dann natürlich, als es dann durch die Heizung erwärmt, flüssig geworden war, in die Schlitze rein und verblieb dort. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es verkauft habe.
Ja, du sagst Freunde. Andere würden das anders nennen. Hallo Stefan, guten Tag.
Ja, hallo. Wo haben Sie denn? Grüß euch, Andrea, grüß dich.
Du hast sogar, alles gut. Wo hast denn du Eier versteckt heute?
Heute? Die versteckt habe ich noch gar keine.
Also es ist ja erst Ostersonntag, nicht? Man kann ja Ostermontag auch noch Eier suchen.
Richtig, die lagen heute Morgen vorm Bett versteckt. Ganz praktisch.
In dem
das ist immer gut, wenn man Ostern zu Hause verbringt.
Aber du hast ja sicherlich, du hast ja über die Eier hinaus sicherlich noch eine Frage an uns,
dickes
oder?
Ei am Auto.
Ja, so dick ist das große Ei jetzt auch nicht. Nee, ich habe ein Problem mit der Elektronik im Schlüssel. Und zwar ist das ein BMW E36, da ist die Batterie ausgelaufen. Den habe ich auch wunderbar auseinandergebaut, mit Alkohol gereinigt, sodass der wieder ganz gut aussah, bloß hinterher funktionierte er nicht. Und meine Frage ist jetzt, kann man diesen Schlüssel irgendwo reparieren lassen? Man kriegt natürlich Rohlinge überall im Internet zu kaufen, aber die Elektronik als solche sollte funktionieren, kann dann in den Rohling eingesetzt werden.
Genau,
aber ich brauche halt gerade das andere, nämlich, dass mir jemand die Elektronik repariert.
Okay, pass auf, es ist verhältnismäßig einfach. Du besorgst dir eine funktionierende Elektronik, beispielsweise auf einem Schrottplatz, einen Schlüssel, irgendeinen. Ja, der,
ja,
wo die Elektronik noch funktioniert, der muss auseinandergenommen werden und die Elektronik muss dann in den Schlüssel eingesetzt werden, der den richtigen Transponder für die Wegfahrsperre hat.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, welches Baujahr ist der E36?
Das ist ein 99er Baujahr.
Ja, okay, der hat schon einen Transponder und dann muss mit diesem umgebauten Schlüssel zu BMW ein Anlernvorgang gemacht werden. Da muss man zu BMW fahren und einen Anlernvorgang machen, damit dann die Elektronik des Autos mit der Elektronik des Schlüssels kommuniziert.
Also Stefan, ich finde, es klingt relativ einfach.
Ja, aber es ist jedenfalls, ist jedenfalls viel billiger, als wenn man sich einen originalen neuen Schlüssel kauft, spart man etwa die Hälfte.
Ja, da bist du mit 150 dabei.
Genau.
Also viel Spaß.
Nee, ja. Viel Erfolg. Tschüss, frohe
Ostern.
Tschüss.
Euch und schönes Osterfest. Danke.
Und da ist der Mario. Hallo.
Moin, schöne Ostern.
Wurde bei Ihnen schon die Sache mit den Eiern heute gemacht, so verstecken und suchen?
Aber natürlich, im Garten, ja. Ein bisschen mit Schnee war zwar, aber war okay.
Und kaum hat das, ist das eine halbe Stunde aufgetaut, konnte man es auch schon essen, ne?
So sieht's aus, ja.
Also, wo drückt der Schuh?
Ja, ich habe so einen 3,5er Golf, wie man immer so schön sagt, also einen 4er und Golf Cabrio. Mhm. Und der sagt immer, die Motorkontrollleuchte und der sagt immer, Leerlaufregler defekt. Mhm. Aber ich habe kein Problem beim Leerlauf und die Werkstatt meint jetzt 280 Euro sind dafür fällig und finde ich ein bisschen komisch. Nur wollte ich mal fragen, was meint der Meister dazu?
Naja, komisch, teuer vor allen Dingen, nicht? Also ich würde erstens mal die Werkstatt wechseln und mir eine Zweitmeinung holen und zweitens, wenn es mein Auto wäre, den Leerlaufregler ausbauen, ihn schön in Bremsenreihen einlegen, sauber machen und wieder einbauen. Möglicherweise tut er es dann wieder. In aller Regel ist es auch gar nicht der Leerlaufregler, sondern eher eine verkokte Drosselklappeneinheit, was wiederum durch ein hängendes Abgasrückführungsventil verursacht wird. Also diese drei Komponenten, Drosselklappeneinheit, Abgasrückführungsventil und Leerlaufregler, die muss man sich ansehen, gegebenenfalls also wieder in Betrieb nehmen, säubern, neu einbauen, anlernen und vielleicht auch austauschen.
Mario, dann machen Sie das mal. Oh mein Gott, genug Nervennahrung haben Sie ja in Form von Eiern, die im Garten rumlagen und viel Spaß dabei. Was passiert da gerade bei Ihnen, Mario?
Ihr fährt eine S-Bahn vorbei.
Ach, meine so. Güte, die arme Mensch.
Die fährt Ostern? Ist ja ganz erstaunlich.
Wahnsinn, ne?
Ja. Durch die Wohnung durch, das ist der Wahnsinn.
Mario, herzliche Ostergrüße an alle. Tschüss.
Tschüss. Und der Rudolf ist noch da. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Haben
ihr zwei, ebenfalls schöne Ostern.
Da Eier heute finden dürfen?
Nee, ich selber nicht. Ich gucke da immer gern den Nachbarn zu, die sich dann, also wenn der, Vater dann hier durch den Garten schleicht, in der, diesmal war ja mit Morgensonne, und dann irgendwann die Kinder losgeschickt werden und suchen.
Herrlich,
und
oder?
Plätzchen ist eigentlich immer das Gleiche.
Und Sie kennen dann ja alle Verstecke und nehmen die Kinder nicht finden, dann einfach selber?
Nee, ich gebe Tipps anschließend. Also ich stehe mich gut mit den Kindern, daher muss das dann so laufen.
Ich stelle es mir gerade illustriert
ich
vor.
Ich auch. Einer steht so am Gartenzaun und sagt, kalt, weiter links. Also Papa war da vorhin noch da.
Gut, aber gibt es auch ein Autoproblem?
Es gibt auch ein Autoproblem, etwas allgemein gehaltenes. Ich habe ein Mazda MX-5 Cabrio mir gekauft, vor einem Jahr einen gebrauchten 89er Baujahr. Und der sieht außenrum, also obenrum, noch sehr schnucklig aus, hat aber relativ viel Korrosion am Unterboden, auch an tragenden Teilen, war beim TÜV jetzt noch kein Problem. Aber ich würde den gerne noch ein bisschen länger fahren und möchte da gerne was gegen tun. Und jetzt hat die Werkstatt, also meine freie Werkstatt, mir empfohlen, dass es da Konservierungsmittel gibt, die man da auftragen kann. Kostet mich irgendwie 200 € oder so, der gesamte Unterboden. Aber ich frage mich, ob das was bringt, weil es ja korrodiert ist.
Ja, genau. Also man kriegt die Korrosion nicht weg und man kriegt sie auch letzten Endes nicht für immer gestoppt. Ja, also wenn die erstmal drin ist im Unterboden, dann ist es eine Frage der Zeit und dann ist er irgendwann durch. Man kann es verlangsamen, indem man eben Konservierungsmittel raufsprüht oder mit Wachs einstrahlt und den dann eben möglichst nur noch im Trockenen fährt oder wenigstens nicht auf versalzten Winterautobahnen. Aber ganz weg bekommt man sie nicht, das kann man gleich sagen.
Nee, also es geht um das Verzögern.
Ja, okay, und das kann man machen. Da gibt es ein eindeutige
Mittel.
Ja, gibt's. Man kann Wachs sprühen oder Fett sprühen. Da gibt es auch Fachbetriebe, die das machen. Namen kann ich leider hier nicht nennen. Aber ein bisschen gegoogelt und man hat sofort die richtigen Namen.
Und da was googelt man da?
Ja, Konservierung und Korrosionsschutz für Autos.
Okay.
Rudolf.
Ja, mach ich mal.
Schönen Sonntag.
Tschüss.
Gleichfalls. Tschüss.
Gibt es das auch so für Falten um die Augen?
Na klar, na sicher. Du, da habe ich einen halben Kosmetikschrank voll von zu Hause, ja.
Du benutzt das auch?
Nein,
darum siehst du so gut aus.
Nein, ich benutze
es. Mein Gott, steinalt, aber wirkt wie 20.
Ich könnte vielleicht ein bisschen was aufbrauchen von den kurz vor dem Ablaufdatum stehenden Fläschchen. Ja. Aber ob die wirken, Patricia, es wird wenigstens nicht schlimmer. Ja.
Das dickste Ei zu diesen Ostern sind die Spritpreise. Über 1,70 Euro für 1 Liter E10 im März, den bis dato teuersten Tankmonat aller Zeiten, kostete der Liter noch 1,65. Im vergangenen Jahr lag der Liter im Vergleich dazu bei 1,58. Aber dieses Jahr scheint es überhaupt gar keine Grenzen nach oben zu geben. Eieiei rufen alle, aber niemand hat die Eier, was dagegen zu tun. Was das sein könnte und welche Alternativen es zum Benzin gibt, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Schönen guten Tag, Herr Professor Bratzel.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Wenn hier Alternativen angesprochen wurden, haben Sie denn zum Beispiel Speiseöl oder altes Frittenfett im Tank in Ihrem Auto?
Nee, das habe ich, wenn, dann eher in der Fritteuse. Ja. Ich tanke noch mit Diesel im Moment.
Sind aber tatsächlich ja vielleicht skurril anmutende, aber funktionierende Alternativen. Speiseöl, Bratfett, Stroh, Zeitung, was halten Sie davon?
Ja gut, es gibt in der Tat solche Nischenelemente, ja, die man sozusagen dann teilweise eben auch in Motoren tun kann. Ich sag mal, das sind keine Massenphänomene. Damit kann man natürlich die großen Probleme hier im Alltagsbereich sicherlich nicht lösen, aber teilweise eben ganz witzige Möglichkeiten.
Elektroauto gibt es auch noch, aber auch das ist nicht unter Umständen das billigste und vor allem auch noch nicht das sauberste, wenn man guckt, wo der Strom herkommt. Was sind denn so realistische Möglichkeiten, jenseits von Benzin sein Auto anzutreiben? Was sagen Sie?
Nun, es gibt eben in der Masse noch nicht sehr viele Alternativen. Im Moment sind in der Tat diese spritsparenden, energieeffizienten Benziner und Diesel im Moment auch, was sozusagen hier die preisliche Dimension anbetrifft, wenn man sich so einen Wagen kauft, wahrscheinlich noch die beste Alternative. Was wir in den nächsten Monaten und Jahren erleben werden, sind sicherlich sogenannte Plug-in-Hybride, das heißt Fahrzeuge, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Batterie, die man sozusagen für kurze Strecken auch in der Steckdose dann aufladen kann. Sicherlich eine interessante Alternative, wo auch in den nächsten Jahren das ein oder andere Neufahrzeug kommt. Und Sie haben es ja gesagt, Thema Elektromobilität, da gibt es jetzt zwar einige Modelle, aber sozusagen für den Otto-Normalverbraucher sind sie noch überhaupt nichts, weil sie ja teilweise doppelt oder dreimal so teuer sind als vergleichbare Benzin- oder Dieselfahrzeuge.
Jetzt könnte man natürlich sagen, wir fahren einfach alle ein bisschen weniger Auto, aber die Frage ist ja auch, wer ist denn an den hohen Kosten schuld? Wer räumt da bisher ab? Also wer profitiert am meisten?
Nun, Rohölpreise sozusagen sind ja Weltmarktpreise, die sich ja eben auf der Börse Angebot und Nachfrage ergeben und sozusagen die sind halt in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Wer profitiert davon? Das sind im Wesentlichen die Erdölgesellschaften, also hier Saudi Arabian Oil oder hier die Venezianische Ölgesellschaft, das sind die, die im Moment am stärksten profitieren und unsere sozusagen westlichen BPs beispielsweise, die verdienen auch noch ganz gut dran.
Jetzt gibt es ja verschiedene Vorschläge, wie man damit umgeht. Die großen Ketten boykottieren nur die kleinen freien Tankstellen anfahren. Die Politik muss ran. Was sagen Sie, was muss passieren? Oder ist das eben so? Weil mein Gott, so ist halt freie Marktwirtschaft.
Nun, man kann in der Tat sagen, natürlich muss man versuchen zu regulieren, was zu regulieren ist. Aber Sie wissen es ja, an der Tankstelle ist ein sogenanntes Oligopol, das heißt ein Wettbewerb von nur wenigen. Die BPs, Arals sozusagen haben sozusagen 70%, 80% Marktanteil. Das heißt, es ist relativ schwer, da etwas zu machen. Und unter uns gesagt, ich glaube nicht, dass das an der Höhe der Benzinpreise merklich was ändern wird, wenn man jetzt ein bisschen stärker regulatorisch hier aktiv wird.
Gibt es eine Prognose von Ihnen? Wie geht es jetzt weiter nach Ostern? Wird es dann wieder ein bisschen runtergehen mit den Preisen, bis dann die Sommerferien kommen?
Ja, also das kennt man ja sozusagen von den letzten Jahren, dass sozusagen die Spitze so ein bisschen an Ostern erreicht wird, dann geht es wieder ein bisschen runter, dann geht ein bisschen hoch. Es hängt aber natürlich auch ein bisschen am Weltmarkt, insbesondere die Krise im Iran ist ja ein Hauptölförderland, führt eben auch dazu, dass die Preise im Moment relativ hoch sind. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie diese Krisensituation weitergeht, weil längerfristig, darüber müssen wir uns klar sein, werden wir von billigen Spritpreisen nicht mehr reden können. Es wird weiter tendenziell in den nächsten Jahren eher nach oben als nach unten gehen.
Über die Benzinpreise und zukunftsfähige oder auch weniger zukunftsfähige Ideen und Ansätze von benzinfreiem Fahren sprachen wir mit Professor Stefan Bratze, Leiter des Center of Automotive an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Und wir wünschen frohe Ostern noch.
Ich wünsche Ihnen auch frohe Ostern.
Tschüss.
Frohe Ostern.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Grüß dich, schönen guten Tag.
Hallo, hallo. Würdest du wirklich sagen, man muss sein Auto jetzt nochmal winterfest machen?
Ja, also wenn man dem Wetterbericht Glauben schenken darf, und der ist ja jetzt gesetzt, nachdem ich ihn vorgelesen habe, bin ich dafür.
Ja? Mhm. Winterreifen wieder rauf?
Na, gar nicht, einfach drauf lassen, noch ist Ostern nicht vorbei.
Ne? Von O bis O.
Ja.
Oktober bis Ostern, wie beim Segeln.
So ungefähr,
ja. Ja, aber wenn man sie schon runter hat.
Ja, dann geht man einfach
fährt
mal ein paar,
man eh nicht,
ein paar Tage zu Fuß und spart Kosten.
Benzin zu teuer.
Ja.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Kultfilm für Schrauber, Autoschrauber aufgepasst. Es gibt endlich den Film zur Leidenschaft. Der Amerikaner Jesse Kane hat einen Automotor auseinander und anschließend wieder zusammengebaut und sich selbst dabei gefilmt. 13 Stunden lang. Keine Musik, keine Dialoge, keine Schauspieler. Nur Werkzeug und Kanes VW Golf Cabrio Motor, Baujahr 1982. Eigentlich wollte er ursprünglich einen Familienfilm drehen. Stattdessen ist eben dieses Machwerk rausgekommen. Klingt für mich super langweilig. Was sagst du? Was ist daran spannend?
Ich erinnere mal an die letzte IAA, da war ich da. Gab es einen Stand von General Motors, glaube ich, und da haben so ein paar Amerikaner, glaube ich 4 oder 5, haben den Motor von einer Corvette auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Eine riesen Menschenmenge stand da rum und hat sich das angeguckt. Jetzt nicht 13 Stunden lang, aber es scheint faszinierend zu sein.
Verrückt, verrückt. Chaos an britischen Tankstellen. Warnungen der britischen Regierung vor möglichen Benzinengpässen haben in Großbritannien zu Panikkäufen und Chaos geführt. Die Polizei musste mehrere Tankstellen schließen. Die Gewerkschaft Unite hatte gedroht, die organisierten Kraftfahrer in einen Streik zu schicken. Der britische Premierminister David Cameron riet Autofahrern daraufhin, sich wegen der möglichen bevorstehenden Streiks einen Benzinvorrat anzulegen. Ich meine, angesichts immer steigender Preise wäre das ja vielleicht auch eine Alternative, oder? Was sagst du, Hamsterkäufe?
Geht sowieso nur sehr begrenzt. In Deutschland darf man offiziell nicht mehr als 20 Liter lagern. Ja, also man hätte dann so ein Blechkanister voll, einen mit 20 Litern. Und naja gut, also um damit nochmal zu Oma zu fahren, als letzte Autofahrt reicht's vielleicht, aber alles andere ist sowieso Quatsch. Ne?
Lausitzring eröffnet Saison 2012 am Osterwochenende, hat der Lausitzring seine Saison eröffnet. Am Freitag kamen die Motorradfans beim IDM-Eröffnungstraining auf ihre Kosten. Am Ostermontag, also morgen, können die Freunde des Gaspedals dann selber Gas geben. Beim freien Fahren zwischen 9 und 18 Uhr ist die Grand Prix-Strecke an dem Tag für alle Hobbyrennfahrer mit eigenem straßenzugelassenen Auto oder Motorrad geöffnet. Kann das jedes Auto?
Naja, wenn es auf der anderen Seite dann wieder ankommt, kann schon jedes Auto, solange es straßenzugelassen ist, also dürfte gehen. Ne?
Was sagst du, bringt einem das was, auf so einer Rennstrecke zu fahren? Oder?
Ja, die Faszination pur, ja, es ist unglaublich, wenn man dann möglichst auch noch im Renntempo in die lange Gerade, auf die Zielgerade einbiegt und dann speziell beim Lausitzring die Ränge sieht und sich vorstellt, dass da jubelnde Massen mit Fahnen stehen, ist faszinierend.
Oh mein Gott. Dazu passt ein bisschen auch noch die letzte Meldung. In Kalifornien haben 75 Autofahrer einen neuen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft im simultanen Donut-Fahren. Donuts sind, wenn du so schwarze Gummikreise auf den Asphalt entstehen lässt, indem du gleichzeitig die Kupplung kommen und die Autos danach mit durchdrehenden Reifen im Kreis driften lässt. Also
naja, ist ein bisschen anders. Meistens sind das ja Autos mit Heckantrieb und Automatik. Da stehst du auf der Bremse und gibst trotzdem volles Rohr Gas. Die Vorderräder halten und die Hinterräder drehen
halt
durch und man kreist so wie so ein Zirkel herum. Und der entstehende Gummikreis ist ein Donut. Eine lustige Sache, natürlich überhaupt nicht PC. Man verbläst Gummi und Benzin zu Rauch und Gestank. Aber Fun ist letzten Endes das, was die Leute eben dabei haben. Ne?
Aber tatsächlich, das Auto geht eher so kaputt dabei.
Nö, kaputt geht's davon nicht.
Nee. Neue Reifen braucht man
ja,
halt.
Ja, na gut.
Ja, mein Gott.
Man kann ja die alten abgelagerten
Die brauchst du ja auch, wenn du am Morgen dann am Lausitzring erstmal richtig losfährst.
Genau, wenn die erstmal richtig... Sollst mal sehen, du.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Frohe Ostern, schönen guten Tag.
Hallo, hallo. Und jetzt darfst du gleich suchen, sozusagen. Also,
ein Ei?
Ja, von mir aus auch das. Aber also, was es am Ende ist, weißt ja nur du. Kessler gegen den Rest der Welt.
Ach, dieses Ei.
Du suchst in deinem Hirn nach sachdienlichen Hinweisen, was du schließen kannst, auf welches Auto das Geräusch des anspringenden Motors.
Und dann weiß ich, was das Ei für eine Füllung hat.
Also wir brauchen sie und ihr Auto. Es muss über Telefon anspringen und das Geräusch in Andreas Kesslers Ohr wird zu einem Auto. Und er sagt ihnen dann, was sie fahren, ohne sie jemals vorher gesehen zu haben. 0331 70 99 111. Sie gewinnen in jedem Fall, nämlich in klassischer Manier bereits ein Autobuch. Und zwar heute über den Porsche 901, die Wurzeln einer Legende von Jürgen Lewandowski, geschrieben im Delius Klasing Verlag erschienen und bald in ihrem Buchregal stehend. Peace.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Ja, wir haben ja eine kleine Pause gemacht, also um auch dir sozusagen Regenerationszeit zu verschaffen.
Meinst du, die war nötig?
Ich meine, also du schadet ja nie. Jetzt auf jeden Fall total trainiert am Start, der Autopapst.
Patricia, du weißt ja, sollte es mir heute gelingen, ja, dann wäre das ein Hattrick.
Schon? Drei in Folge mit irgendwie dazwischen aber auch ein paar Aussetzern?
Nee, nicht dazwischen.
Wie rechnest du?
Dazwischen? Nein, nein. Das wäre heute der dritte in Folge.
Mathe made beim Autopapst. Mhm. Der Rest der Welt ist Lutz. Hallo.
Hallo.
Wo ist denn der Rest der Welt heute, Lutz?
Der Rest der Welt, der ist aus dem Spreewald in Lücken.
Und was machst du an diesem Sonntag?
Ich habe gerade im Büro gesessen, was Geschäftiges gemacht und nun stehe ich hier gerade vor dem besagten Auto.
Ach, ist das wahr? Am heiligen Ostersonntag gehst du arbeiten?
Ja, wie das manchmal so ist, ja.
Ja, es gibt Leute, die arbeiten Tag und Nacht. Ja.
Da sprichst du aus Erfahrung.
Ja. Lutz, aber wir wollen jetzt nicht lange die Kollegen und Heulen. Kolleginnen Zuhörer auf die Folter spannen und ich würde deswegen empfehlen, reiß an den Ofen.
Ja, machbar. Okay, geht gleich los.
Für mich klingt es ja schon wieder wie ein ganz großes Auto. Ich glaube, der Lutz arbeitet in der Forstwirtschaft im Spreewald.
So, dann bin ich wieder.
Ja, sehr schön. Also.
Steht in der Garage, oder Lutz?
Nee, steht draußen.
Das Geräusch des anspringenden Motors.
Ich muss allerdings dazu sagen, da hatte ich jetzt leider gerade festgestellt, dass der Auspuff ein bisschen lauter ist, weil der ein kleines Loch hat. Aber ich hoffe, die Motorgeräusche sind soweit durchgekommen.
Der Herr Kessler weiß es jetzt natürlich schon, darf aber noch drei Fragen stellen.
Ja. Wie alt ist denn das Fahrzeug?
Das Auto ist Baujahr 77.
Und aus welchem Land kommt die Marke?
Deutschlands.
Und wie würdest du die Karosserieform beschreiben?
Das ist ein Sportcoupé.
Mhm. Nichts Forstwirtschaft.
Nee, hast du ja gesagt.
Ja, weil es so groß wieder klang.
Naja, du, damals waren die Motoren sowieso noch groß. Ne? Mhm. Also ein 77er, ein deutsches 77er Coupé.
Ja.
Vielleicht ist der Lucian-Mann wie ein Baum.
Nee, normal gewachsen.
Aber du kannst über das Lenkrad gucken.
Ja, das kann ich.
Na, überlegen wir mal, was haben wir da? 77 gab es zum Beispiel, also gab es ein paar sehr schöne Coupés. Ich gehe jetzt mal vom Korrosionszustand dieser Autos aus. Es ist ein...
Welche überhaupt noch übrig sind.
Die Tür soll ich nicht klappen lassen, ne?
Ach doch, genau, hilf mir doch mal mit der Tür.
Mal, ne?
Genau.
Mach mal, ja, okay. Ja. Das war die Tür.
Ja.
Du, ich würde sagen, noch nicht verrostet. Klang noch gut.
Nee, verrostet ist er nicht.
Klang noch gut, denn das waren Vierzylinder.
Ich dachte nur, Hattrick.
Ein W12310, 230 Coupé.
Nee, das war heute leider kein Hattrick.
Nein, es war kein Hattrick. Jetzt hat sie mich durcheinander gebracht. Was war es denn wirklich?
Das ist ein Ford Capri.
Ein Ford Capri, ich werd verrückt.
Mhm. Oh. Warum wirst du jetzt verrückt?
Naja, weil der natürlich super selten ist. Nicht? Und da lag ich mit meinem Korrosionszustand schon ganz gut,
naja.
Denn die sind eigentlich alle weg.
Ja, naja, es gibt noch einige, aber die liegen in eine feste Hand.
Und der hat jetzt drin, warte mal, das müsste so ein größerer Vierzylinder sein, 2 Liter?
Nee, das ist der kleine 1,6er.
1,6er, okay.
Hm? Die liegen in fester Hand und einer, die den ordentlich pflegt, Lutz, das heißt, du immer da am Auto am Basteln und putzen und wienern?
Ja, das ist mein Hobby, genau, ich habe 2 davon sogar.
Ah, und fahren beide oder ist einer an Teile spenden?
Nee, es fahren beide.
Und welche Farbe?
Der hat hier so ein blauen Metallic, ist nicht original, den habe ich dann nach der Wende, das war das erste Westauto von meinem Cousin, gekauft und aufgebaut, 95 wieder abgemeldet, weil ich den anderen hatte, aber letztes Jahr wieder rausgeholt.
Man kommt nicht los davon und nicht umsonst wurde der Ford Capri ja früher auch gerne Klempner Porsche genannt und das passt ja dann auch gut zu dem Buch, was du jetzt für dein Mitmachen kriegst. Da geht es nämlich um den Porsche 901, also eigentlich den 911, als der konstruiert wurde, hieß ja noch 901, bis Peugeot sich beschwert hat, die wollten die Nullernummern haben. Mhm. Geschrieben von Jürgen Lewandowski, ein Standardwerk und ich hoffe, du hast Spaß dran.
Danke.
Einen schönen Ostersonntag noch und viel Spaß am Auto basteln.
Tschüss. Tschüss.
Danke, tschüssi.
Du, jeder macht sich seinen Sonntag, wie er will, ne?
Ja, du, aber so ein Capri? Mhm.
Ja.
Ja? Ja, du, hatte ich auch mal allerdings.
Ja, dann bring mal an.
Ein V6, ja?
Der Lutz hat 2, da kann er doch einen abgeben.
Ja, um Gottes Willen, ich habe Aufnahmestopp. Ja.
Wenn Sie Fragen an den Autopapst haben, dann wäre der jetzt bereit.
Ja, ganz und gar.
0331 70 99 111 für Audienzen beim Autopapst. Gibt's was du dir so, ich meine, es Ostersonntag wünschen würdest? Eine Farbe vom Auto vielleicht?
Och du, ich bin, Farben. Übrigens, das gibt's, glaube ich, inzwischen eine neuere Entwicklung. Bis vor, na, vielleicht so gefühlt einem halben, dreiviertel Jahr, fuhren ja bloß Leasing-graue und Leasing-schwarze Autos durch die Werbespots im Fernsehen. Und jetzt inzwischen, seit ein paar Monaten, fällt es mir jedenfalls auf, gibt's wieder richtige Farben.
Ja?
Rote, grüne, gelbe, richtige Quietschfarben, wie in den 70ern.
Finden Sie schön?
Ja, natürlich, na klar.
Also Autos mit Farben bitte. Problem dürfen sie auch haben, aber Farben.
Audienz beim Autopapst.
Hast du jetzt über Ostern eigentlich auch schon an deinen Autos rumgeschraubt, oder?
Ja, genau. Ich hab bei meinem Golf die Zündkerzen gewechselt.
Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es sind hier 2 Patienten, die im Wartezimmer sitzen, oder? Und wie geht's Ihrer Arthrose so?
Was macht denn eigentlich deine Hauptzündleitung? Ist da immer noch der Marderschaden drin? Das geht doch nicht mehr weg von alleine, oder?
Hallo Guido.
Guido?
Hallo?
Ja.
Wir hören dich.
Ah, so, wunderbar. Ich bin etwas überrascht. Hallo.
Wie können wir denn helfen am Ostersonntag?
Ja, wir können mal helfen. Also nochmal, ich habe es ja geschildert, wir haben einen Golf 3, Baujahr 97, einen Benziner mit 75 PS.
Mhm.
Und dann hatten wir irgendwann mal festgestellt, der fährt etwas unruhig. Das heißt, wenn wir so bei gleichmäßigem Tempo sind, hat er so Zündaussetzer. Da fährt er nicht sauber. Wenn wir dann aber Gas geben, da fährt er wunderbar. Und im Leerlauf, naja gut, da war sowieso viel zu niedrig mit 600 Umdrehungen oder so.
Ja.
Dann haben wir ihn zur Werkstatt gebracht und der hat dann die Zündkerzen ausgetauscht und sagte, dann fahren Sie mal so 400 bis 500 Kilometer, das haben wir dann gemacht und ist aber nicht besser geworden. Dann hat er nochmal in die Werkstatt genommen, hat den nochmal am Motor ausgelesen und sagte, es könnte auch an der Lambda-Sonde liegen.
Mhm.
Das hat er aber jetzt beim letzten Besuch, das war die Woche, ausgeschlossen. Und sagte, das Einzige, was wir noch probieren können, ist vielleicht, oder was heißt das Einzige, das Zunächste ist die,
den Ansaugstutzen austauschen.
Ich sag ja, Wartezimmer beim Arzt. Und jetzt Sie, Herr Doktor.
Genau, und diese Ansaugstutzengeschichte, also nicht den Stutzen selber, sondern ich würde mich mal mit dem Ansaugflansch beschäftigen. Da gibt es nämlich zwischen dem Oberteil der Einspritzung und dem Ansaugstutzen gibt es so ein Gummi-Metall- Zwischenteil und das reißt gerne mal ein, aus Alterungsgründen, und 15 Jahre ist ja eine ganze Menge inzwischen. Das kostet als Ersatzteil, glaube ich, 60 Euro und ist schnell eingebaut. Damit würde ich anfangen.
Guido, Mund-zu-Mund-Beatmung dürfen Sie auch gerne machen, wenn es Spaß macht.
Alles klar.
Ja, viel Erfolg. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Schreibt man Flansch eigentlich mit A oder mit U, so wie Flunsch?
Das kannst du machen wie ein Dachdecker.
Ehrlich?
Ja.
Ach.
Klar. Du, dir trauen sie doch alles zu.
Hallo,
ja?
Sven.
Sven?
Hallo?
Ja, schieß los.
Ja, guten Tag. Wir sind im Prinzip dran, uns einen Wunschgebrauchten zu kaufen, ein älteres Modell von Volvo. Und mir ist aufgefallen, dass die ein gleiches Modell mit gleicher Motorisierung und gleicher Kraftstoffart verschiedenfarbige, und da komme ich aufs Thema, farbige Plaketten bekommt. Jetzt ist die Frage, sollte ich den Kauf sein lassen oder kaufe ich es mit der Plakette Nummer 2 oder besser gesagt der roten Plakette und kann dann trotzdem hoffen, dass der eine grüne Plakette bekommt, oder bin ich da definitiv jetzt auf einem ganz falschen Weg?
Also das ist auf jeden Fall ein sehr trügerischer Pfad, denn man kann nicht bei älteren Dieselmotoren automatisch davon ausgehen, dass man die wieder aufrüstet mit irgendeinem Rußpartikelfilter und dann, wir reden doch von einem Diesel, oder?
Genau, es wäre vorzugsweise natürlich ein Diesel, und ein vergleichbares Auto mit gleicher Motorisierung hat aber schon eine grüne.
Ja, aber das liegt aber nicht an der Motorisierung bzw. an der Leistung, sondern das liegt einzig und allein an der Abgasbegutachtung durch den Hersteller. Wenn der meinetwegen ein halbes Jahr später gebaut worden ist als der mit der roten Plakette, dann kann er unter Umständen eine bessere Abgastypklasse haben. Das liegt aber nur an dem Abgastest, der seinerzeit mal vom Hersteller gemacht wurde und nicht am Auto. Die sind technisch völlig identisch. Der von dem älteren Auto ist aber einfach der Test niemals gemacht worden und deswegen existieren die Zahlen dafür nicht. Ja, und von beiden, was reden wir, von einem 700er oder von einem 900er?
Es wäre ein V40.
V40, okay. Also da müsste man, der ist ja relativ neu und er kann überhaupt nur dann grün werden, wenn er vorher gelb war.
Kein Auto kaufen, ja. Eier verstecken.
Rot auf grün geht nicht.
Wird
geht
schon.
Nur gelb auf grün.
Da wird schon geweint im Hintergrund.
Okay.
Als Papa sich wieder mit den Autos beschäftigt, statt mit den Ostereiern.
Ich fasse nochmal zusammen. Es geht nur gelb auf grün. Rot auf grün geht nicht.
Es geht nur gelb auf grün. Ich brauche mir keine Hoffnungen machen in der Richtung.
So ist es. Schöne Ostern.
Okay.
Tschüss.
Vielen Dank. Ja?
Tschüss.
Schöne Ostern.
Danke.
Genau. Das Schlusswort.
Was würden Sie spontan sagen? Ist ein Crashtest-Dummy männlich oder weiblich? Ja, wie so vieles auf der Welt, auch das Ampelfrauchen wurde erst vor wenigen Wochen eingeführt, ist auch der Crashtest-Dummy eher dem Männerkörper nachempfunden. Aber das ändert sich jetzt nicht aus emanzipatorischen Gründen, sondern aus sicherheitstechnischen und anatomisch-medizinischen. Denn tatsächlich ist das Risiko, bei Auffahrunfällen ein Schleudertrauma zu bekommen, für Frauen doppelt so hoch wie für Männer.
Und darum wird derzeit an einer speziell an den weiblichen Körper angepassten Crashtest-Puppe gearbeitet, Eva Ried. Heißt das Projekt, und ihr Leiter ist Hermann Stefan vom Vorstand des Instituts für Fahrzeugsicherheit der Technischen Universität in Graz. Schönen guten Tag, Herr Stefan.
Ja, grüß Gott, schönen guten Morgen oder Mahlzeit eigentlich schon.
Genau.
Schöne Ostern auf jeden Fall.
Vielen Dank. Wie kommt es denn, dass Frauen bei Autounfällen so viel verletzungsanfälliger sind als Männer?
Ganz hundertprozentig geklärt ist es noch nicht, aber es kommt aus praktisch allen Statistiken heraus, dass eben Frauen in etwa 50% höheres Verletzungsrisiko haben, beziehungsweise eigentlich das doppelte Verletzungsrisiko, also zwischen 50% mehr und 100% mehr. Das ist, was aus den Statistiken rauskommt. Soweit wir jetzt sehen, ist das Problem mit großer Wahrscheinlichkeit damit zusammenhängen, dass der Hals der Frauen zarter ist wie der von Männern.
Okay, wir haben so ungefähr so einen Crashtest-Dummy, wie man die bisher kannte, vor Augen. Was ist denn jetzt der Unterschied bei Eva Ried? Wie sieht die denn aus?
Ja, der Unterschied ist der, dass bei der Eva Ried, also beim weiblichen Dummy, die Halswirbelsäule etwas elastischer ist und somit größere Bewegungen bei gleicher Belastung zulässt.
Eva, wahrscheinlich wegen Adam und Eva. Was heißt Ried? Riddle? So, weil die Frauen alle ein Rätsel sind.
Ried steht für Rear Impact Dummy. Also es geht in erster Linie um die Heckkollision. Also Rear Impact ist Heckkollision und Dummy ist eben der Crashtest-Dummy.
Wie läuft denn so eine Entwicklung eines solchen Dummies ab?
Ja, die Entwicklung ist so, dass zunächst einmal festgestellt werden muss, okay, wo liegen denn überhaupt die Unterschiede? Da werden in erster Linie Versuche mit Freiwilligen gemacht, aber auch sonstige Videoaufnahmen, die von solchen Crashtests oder auch von Realcrashs zur Verfügung stehen, werden verwendet und man schaut einmal, was ist denn der Unterschied in der Bewegung zwischen einem Mann und einer Frau? Und da sieht man eben vor allem bei zarteren Frauen, und Frauen sind nochmal im Halsbereich deutlich zarter wie Männer, ergibt sich eben eine wesentlich größere Bewegung und auch damit auch eine größere Belastung für den gesamten Hals.
Werden denn eigentlich heute Crashtests wirklich noch mit echten Dummies gemacht oder läuft das nicht alles eigentlich schon virtuell am Computer ab?
Prinzipiell gibt es nach wie vor beides. Hier ist es aber so, dass zunächst einmal die ganze Entwicklung numerisch erfolgt. Das heißt also mit Berechnungen, das heißt also, das läuft alles am Rechner ab. Der Everit-Dummy wird auch zuerst einmal am Computer entwickelt, weil das wesentlich günstiger ist, als einen physikalischen Dummy zu bauen.
Ich bin ja sehr froh, dass über 100 Jahre nach der Erfindung des Autos die männliche Welt schon mal festgestellt hat, dass wir einen zarteren Hals haben. Aber welche Konsequenzen kommen denn daraus? Also ich meine, nur zu wissen, dass der Dummy anders crasht, kann es ja nicht sein. Die müssen das Auto umkonstruieren für mich.
Ja, also es geht in erster Linie um die Sitzkonstruktion. Und die Sitzkonstruktion muss eben jetzt auch für den zarteren Hals der Frau besser konstruiert werden. Das heißt also, Abstand Kopf-Kopfstütze sollte noch etwas reduziert werden und die Art der Abstufung, also die Abstimmung im Prinzip von der Steifigkeit der Kopfstütze und der Befestigung der Kopfstütze, das sind also auch Themen, die hier noch optimiert werden. Zuerst brauchen wir aber mal den Dummy, dass man sehen kann, okay, bei welcher Konstruktion der Kopfstütze bzw. der Rückenlehne haben wir welche Belastung für den Insassen?
Kann man dann damit rechnen, dass es demnächst Männersitze und Frauensitze geben wird?
Also ich glaube nicht, dass es wirklich so in diese Richtung geht, aber es ist ja auch heute schon, dass es Autos gibt, die speziell für Damen entwickelt werden und Autos, die eben spezifisch für Männer entwickelt werden, wobei eben auch solche Umstände teilweise mit berücksichtigt werden.
Der Crashtest-Dummy wird weiblich. Darüber sprachen wir mit Hermann Stephan, dem Vorstand des Instituts für Fahrzeugsicherheit der Technischen Universität Graz, die gerade das Modell Everit entwickeln, um eben speziell nachzuschauen, wo der weibliche Körper, vor allem mit seinem schmalen, zarten Hals, gefährdet ist bei Auffahrunfällen. Vielen herzlichen Dank, fröhliche Ostern noch.
Wünsche ich auch für euer Ostern und alles Gute für die Zukunft.
Tschüss, nach
Graz. Und ein sicheres Fahren.
Ja, danke.
Ein sicheres
Tschüss.
Fahren.
Tschüss.
Möglichst kollisionsfrei.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.